Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Ja, hallo, guten Tag.
Der René.
Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag.
Und die Sonja. Hallöchen.
René hat es auch zu uns geschafft.
Gerade so.
Gerade so. Sind doch alle pünktlich, haben pünktlich angefangen.
Am Tag der Halbfinals wird hier alles durcheinander gebracht.
Ja.
Ja, zum Disclaimer, die Folge ist wahrscheinlich ein bisschen früher gekommen, da wir ein bisschen durch den Feiertag durcheinander geworfen wurden, weil nämlich Donnerstagabend kann Sonja nichts mehr aufnehmen, habe ich gerade erfahren.
Was?
Was?
Du wolltest nicht am Feiertag aufnehmen.
Du wolltest, ja, warum nicht? Bist du mit dem Bollerwagen unterwegs?
Nee, habe ich noch nie gemacht. Ich bin ja kein Vater, noch kein Mann.
In Ostdeutschland heißt das Herrentag. Stell dir mal vor, die Mütter würden am Muttertag oder Frauentag ist ja im März, würden mit dem Bollerwagen rumziehen. Das wäre auch, glaube ich, sehr lustig, oder?
Also bei uns früher auf dem Dorf war es so, dass die Männer losgezogen sind mit dem Bollerwagen und die Frauen haben sich einfach zu Hause getroffen, Grill angeschmissen oder Nudeln gekocht. Und dann hat man sich abends in der Kneipe getroffen.
Da wäre ich gerne
in
Frau.
In der Dorfkneipe.
Da wäre ich gerne eine Frau gewesen. Ich war, glaube ich, auch noch nie mit einem Bollerwagen unterwegs.
Wobei ich sagen muss, Bollerwagen ist da, also für mich sind das so kleine Dinge aus Holz, aber die haben das ja auf ganz andere Ebenen gebracht. Also da wurden teilweise Sofas, Zapfanlagen, Musikanlagen draufgebaut. Da haben die sich schon einiges ausgedacht und vorbereitet.
Was kennst du für Leute?
Dorfkinder.
Ja, okay, mit denen hatte ich eigentlich nicht so viel zu tun. Also ich habe das versucht meistens zu meiden. So dieses Dorfkinder.
So Menschen an sich, ne?
Ja, ich hasse Menschen. Das sowieso. Ich hasse alle Menschen. Wer tut das nicht?
Du, ich verstehe dich ja.
Jeder, der schon mal im Einzelhandel gearbeitet hat, weiß, wovon ich spreche. Ach so, was haben wir denn heute vor? Wollen wir erstmal Hausmeistertätigkeit machen, oder?
Ja.
René, du warst zu spät, deswegen darfst du das jetzt tun. Du hast dich freiwillig gemeldet.
Ich habe mich freiwillig gemeldet. Mhm. Ja, wir können ja erstmal schon mal den ersten Aufruf machen. Mhm. Und zwar für das Spiel des Jahres raten. Da wollen wir ja wieder gemeinsam überlegen, was wird unser Spiel des Jahres oder welche Kandidaten sehen wir da kommen. Und da möchten wir auch gerne wieder, dass die Hörer mitmachen und uns ihre Vorschläge einreichen.
Aber René, wie können Sie das denn tun? Erleuchten
Sie. Sie können uns eine WhatsApp-Nachricht schreiben.
Wahnsinn, eine WhatsApp-Nachricht.
Eine Sprachnachricht am besten sogar.
Ja.
Dann können wir die hier einspielen und dann hören die Leute sich selber, wie sie uns eine WhatsApp-Nachricht aufgesprochen haben.
Kennst du denn auch die Nummer?
Ja, die steht ja in unserem Dokument, lieber Arne. 0175 444 843.
Wahnsinn, du meinst, ich könnte eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170-5444-843 schicken und einfach sagen, was Spiel des Jahres wird? Und dann brauchen
genau, Arne, das hast du ganz richtig erkannt.
Wahnsinn, ich bin ja ganz von Sinnen.
Ja, aber du musst aufpassen.
Ja?
Denn wenn du das machst, musst du das bis zum 16.05. um 12 Uhr gemacht haben.
Warum denn das?
Weil dann ist Einsendeschluss.
Ach so.
Damit wir es noch für unsere Sendung verwenden können.
Und wie lang darf so eine Nachricht sein?
5 Minuten?
Nicht so lange, haltet euch kurz. Ja. Oh Gott, geht nicht mehr. Neulich hatte ich irgendwie bei YouTube ist mir auch so frühere so Commercials aus Infomercials aus den USA irgendwie aus Ende der 80er reingespült worden. Ach, das war so gut. Der Typ, der mit die Pfanne mit dem Staubwedel sauber gemacht hat und sowas. Ja, großartig. Nancy und ach, ich weiß nicht, der Typ mit den Hosenträgern, den kennt der. Vielleicht kennen den ja manche auch noch. Ich glaube, an sowas
bestimmt.
Sowas ist bestimmt an Sonja komplett vorbeigegangen.
Ja, bei mir klingt gerade nichts.
Der Juice Tiger, wer kennt? Och, René, das müssen wir in einer, im anderen Podcast mal drüber reden. Ich muss mich da mal vorbereiten.
Ja.
Die Welt des Homeshoppings. Geil.
Gut. Teleshopping, wie es damals
ja, hieß. Ja, Teleshopping. Hm, da gab es auch. Ja, egal. Das machen wir im anderen Podcast. Das hat, glaube ich, hier jetzt nicht so viel zu suchen. Also, ihr dürft gerne mitmachen. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170 5444843. Sagt uns. Ja, Kinderspiele sind wir ja mittlerweile raus. Wir warten darauf, dass Sonja da wieder einsteigt.
Na, aber das dauert auch noch ein bisschen.
Und dann einfach vielleicht irgendwie 3 Nominierte beim Roten Preis, also Spiel des Jahres, und 3 Nominierte beim Kennerspielpreis. Ich bin mal gespannt, was da kommt, weil ich habe noch nicht so eine richtige Idee. Ne. Eigentlich habe ich eine Idee. Ich habe nämlich auch schon für den DSP abgestimmt. Für den Deutschen Spielepreis. Können wir auch gleich nochmal sagen, oder?
Haben wir letzte Woche schon, aber kann man nicht oft genug sagen.
Haben wir letzte Woche schon, scheiße. Schon wieder 4 Tage her. Genau, stimmt am Ende der Sendung, aber das haben vielleicht auch schon wieder welche nicht gehört. Also, ich habe abgestimmt beim Deutschen Spielepreis, ihr dürft das auch tun. Ich suche nochmal den Link irgendwie raus. Jede mehr da mitmachen, desto besser ist es.
Desto aussagekräftiger wird der Preis, ja.
Genau. So, was haben wir noch? René, haben wir noch was?
Haben wir noch was? Ich glaube, die normale Bettelei um Bewertungen in dem Podcast-Portal eurer Wahl könnte man noch mal machen.
Na, dann bettel doch mal. Das will ich jetzt sehen. Bitte, bitte, ja. Bitte, bitte. So?
Nein, so tief müssen wir, glaube ich, nicht gehen. So. Nein, aber wenn ihr uns unterstützen wollt und das soll vielleicht preisgünstig passieren, dann könnt ihr das machen, indem ihr uns bewertet. In den entsprechenden Podcast-Portalen einfach eine Bewertung dalassen, gerne ein paar Sternchen, am besten immer noch einen Kommentar. Das wird dann auch immer gerne angezeigt. Und damit helft ihr uns quasi, dass wir in irgendwelchen dubiosen Rankings vielleicht nach oben rutschen, um dann besser gesehen und entdeckt zu werden. Um vielleicht den ein oder anderen Hörer neu vor das Empfangsgerät zu bekommen.
Meinst du, da gibt es noch welche?
Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der uns noch nicht kennt.
Na denn? Frage ich mich, wo die anfangen. Aber das ist eine andere Diskussion.
Einfach mit der aktuellsten Folge. Ich glaube, es macht keinen Sinn zu sagen, ja, geh mal 10 Folgen zurück.
Ich fange mal bei 1 an.
Es gab ja Leute, die haben gesagt, die haben viel nachgehört. Aber ich glaube, bei mittlerweile über 500 Folgen wird das echt anstrengend.
Nein, das wird ein Genuss.
Und anstrengend.
Gut, haben wir den ganzen Bums mal. Also wir sind ja werbefrei, aber das müsst ihr halt ertragen, diese Bettelei. So.
Genau, wir haben jetzt noch nicht um Geld gebettelt. Das machen wir nächste Woche.
Das machen wir nächste Woche. Wenn mehr Leute zuhören beim Raten.
Genau.
So ist der Marketingplan, ich verstehe. So, warte, ich muss die Jingles hier. Ich wäre so weit und könnte mal ein paar Leute in den Ring schmeißen. Was haltet dann davon?
Dann leg los.
Denn wir.
Ja? Willst du nicht mal sagen, was wir überhaupt machen?
Ja, wer letzte Folge dabei war und heute nicht eingestiegen ist. wir haben gesagt, wir haben noch ein paar Fragen rumliegen. Es sind sogar welche dazugekommen. Und würden noch mal ein bisschen was abarbeiten. Ich hätte da den Thomas, der hat gleich 4 Snippets geschickt. Die wollte ich jetzt mal so.
Ja. Zählt aber nur als eine Frage der Woche, oder? Sind das dann?
Nee, es sind auch 4. Es sind 3 verschiedene Fragen.
Okay.
Kriegst du das hin? Du machst ja hier unser.
Ja, ich.
Kriegst du hin, ne?
Krieg ich irgendwie hin.
Kriegst du hin, Schätzelein.
Hallo, liebe Bretterwisser. Der Thomas alias Brettspieljünger aus Osnabrück hier. Für eure Frage. Folge habt ihr gesagt, stellt uns doch mal ein paar Fragen, und damit die nicht zu kurz kommt, habe auch ich ein paar für euch vorbereitet. Ich werde euch die Fragen einzeln stellen, damit A, der René auch ein bisschen was zu tun hat, und B, ihr euch auf jede Frage individuell einstellen könnt. Ich freue mich auf eure Antworten und auf die Folge und sage schon mal Tschüss. Zu meiner ersten Frage. Es gibt ja die verrücktesten Geschichten, wie und warum Leute Spiele gekauft haben. Und ja, da würde ich doch gerne mal wissen, was ist denn eure verrückteste Begründung, weswegen ihr euch ein Spiel gekauft habt. Meine verrückteste Begründung war, dass während meines Studiums ich eine Klausur dermaßen versemmelt habe, dass ich das schon während ich sie geschrieben habe, gemerkt habe. Und als ich aus dieser Prüfung rausgegangen bin, erstmal zum Spieleladen gegangen bin, um mir ein gutes Gefühl zu geben, indem ich mir ein Spiel kaufe. Was auch immer das gewesen ist, weiß ich leider nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich das mal gemacht habe.
Ist auch gut, ne?
Also so eine ähnliche Begründung kann ich sogar tatsächlich auch geben.
Okay.
Das war jetzt keine Prüfung, es war irgendwas anderes, was schiefgelaufen ist und um mich aus dem Loch hochzuziehen und nicht in den Fressrausch zu geraten, lieber ein Spiel gekauft.
Okay. Sonja, hast du da sowas? Ich hätte da jetzt irgendwie so spontan.
Ja, ich denke gerade an, ich habe mir, als ich krank mit Corona zu Hause lag, habe ich mir Wonderlands War bestellt. Was dann, während ich hier krank zu Hause saß, kam, wo ich gar nicht in der Lage war, das irgendwie vernünftig auszupöppeln, geschweige denn anzuspielen. Mag aber auch, also ich weiß nicht, ob ich es nicht auch, wenn ich gesund gewesen wäre, gekauft hätte, weil ich mich da so gefreut habe, dass es rausgekommen ist. Aber in dem Moment war es einfach so, ich saß hier zu Hause, konnte nichts machen, ich mich nicht mehr aufraffen zum Spielen, da wollte ich wenigstens ein neues Spiel kaufen.
Aber Arne, du bist doch unser Impulskäufer vor dem Herrn.
Oh ja, das ist ja das Schlimme. Ich habe heute mein Eclipse wieder eingeschickt, was ich mir zum zweiten Mal gekauft habe. Ich denke mir immer, oh, das wäre echt mal geil zu spielen. So die Idee, man könnte das Spiel mal spielen und dann gibt es bestimmt eine coole Spielerfahrung und dann so hast du es zu Hause und denkst so, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf die Regeln, ich wüsste auch gar nicht, mit wem ich das spielen sollte, der Tisch ist zu klein. Scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Und dann zieht es halt auch wieder aus. Also da hätte ich verschiedene Beispiele, also das Eclipse, ich hatte das Undaunted Stalingrad in meiner, nee, nicht Undaunted, ja doch, Undaunted heißt es ja. In meiner schlimmen Undaunted-Phase hatte ich das ja auch gebacken in der Spieleoffensive, so als Impulskäufer. Ich dachte, ach, vielleicht hast du doch wen irgendwie und dann vielleicht doch nicht. Und dann kam das ja dann irgendwie ein Jahr später oder sowas an. Das ist ja dann erstmal schon mein Problem. So, die Sachen sind ja nicht sofort da. Das ist ja, finde ich ja ganz schrecklich. Und dann hatte ich halt mit meiner Spielerumkreis mal nachgefragt und alle so, ja, nee, lass mal. Das hat mir zum Glück der Markus abgenommen. Das wohnt jetzt im Saarland. Aber der hat es auch noch nicht gespielt. Also, weiß auch nicht, was da los ist. Aber jetzt habe ich ja hier einen Spieler aus meiner Heimgruppe. Da treffen wir uns jetzt immer Freitagabend öfter jetzt mal regelmäßig. Ja, ich sogar dachte so, ah, vielleicht besorgst du dir doch noch mal wieder. Und ich so, nein, vielleicht erst mal das spielen, was halt hier noch so rumliegt, was man ihm mal zeigen könnte. Also, ja, so, das ist, ja, ich bin Impulskäufer, das ist ganz furchtbar. Ganz schlimm. Aber auch halt auch Impulsverkäufer, das ist halt genauso schlimm. Also, das ist ja so. Jetzt auch wieder irgendwie. Ich müsste mir mal eine Liste machen von Spielen, die ich abgegeben habe, wo ich denke, so, ach, das war eine dumme Idee. So, Small World fällt mir da jetzt irgendwie auch ein und Quacksalber von Quedlinburg, da schwänzle ich jetzt gerade bei Kleinanzeigen öfter mal rum, dass das nochmal vielleicht wieder einzieht. Ja. Ja, ich bin
schlimm. Du hast ja sonst nichts zu Hause.
Ich bin schlimm. Ja, es schütteln. Sogar mein Kleiner macht sich schon lustig. Na, zieht das Spiel wieder aus? Ich sage, ja, das ist schon. Die sind da wäre ich auch schon hart gemobbt innerhalb der Familie. Das ist manchmal schon nicht so schön.
Zu Recht.
Nein, ich möchte unterstützt werden. Aber wenn ich das nicht machen würde, hätte da viel weniger lustige Geschichten.
Das ist richtig. Uns würde was verloren gehen.
So, wollen wir den Thomas gleich nochmal hören?
Ja.
Na klar.
Meine zweite Frage. Catan, Carcassonne, Quix. Es gibt viele Spiele, die erfolgreich sind und wo es dementsprechend Fortsetzungen gibt. Infolge von Erweiterungen oder auch Ableger. Und gibt es ein Spiel, wo ihr sagt, den Ableger finde ich besser als das Originalspiel? Bei mir ist es zum Beispiel Settlers of America Trails to Rails, ein Ableger von Siedler von Catan, der hier in Europa als Aufbruch der Händler erschienen ist. Und den finde ich wesentlich besser und spannender als das Catan-Grundspiel, weil es da einen sehr schönen Mechanismus gibt. Wir haben sozusagen 10 Warenklötzchen, die wir aufs Feld bringen müssen, um zu gewinnen. Diese Warenklötzchen können wir nur an die Häuser unserer Mitspieler abliefern. Und damit ich meine Warenklötzchen erstmal freischalten kann, muss ich erstmal meine 10 Häuser aufs Feld bringen. Das ist eigentlich ein sehr schöner Mechanismus, der das Spiel sehr spannend macht, wo man sich überlegt, ja, da könnte ich jetzt mein Haus hinsetzen, um genug Ressourcen zu sammeln, aber das ist zu nah dran. Da können die anderen sofort ihre Punkte loswerden. Also es macht sehr Spaß und hat sehr viel Potenzial. Und da bin ich mal gespannt, wo ihr sagt, diesen Ableger finde ich besser als das Originalspiel.
Ich habe gerade meine Boardgame-Stats-Liste mal aufgemacht. Hab mal so geguckt, die meisten Partien. Da ist halt Seven Wonders Architects sehr weit oben bei mir. Zählt das als Ableger? Ja, oder?
Ja.
Ja.
Gehört jetzt zu dieser Seven Wonders-Reihe und versucht ja einige Mechanismen zu übernehmen.
Genau. Und das ist halt bei uns halt so ein Spiel, was halt wirklich, wenn wir in größerer Runde sind, kannst du es immer auf den Tisch bringen. Du musst keine Regeln mehr erklären. Zack, zack, Teile hingelegt, fertig. Das spielen wir so gerne, auch immer noch. Also, ich habe da immer noch riesen Spaß mit, versuche da immer neue Ideen oder entwickeln sich manchmal halt auch Dinge. Und ein Spiel, was mir halt auch noch eingefallen ist gerade, Sky King. Das Wizard, was ein bisschen zwei, drei mehr Regeln hat, aber dadurch ein bisschen spannender in meinen Augen auch ist. Ist das ein Ableger? Oh, schwierig. Eigentlich ja, aber auch eigentlich nicht, ne? Kein ungleicher Verlag und anderer Autor. Die würden mir jetzt so einfallen, spontan. René, Sonja?
Ja, ich überlege gerade, also ich bin ja ein großer Fan von Fantasy Flight Spielen. Die sind ja sowieso Großmeister der Second Edition.
Third und Fourth. Nee, Fourth
ja, nicht, und ne? Und so weiter. Also die dritte Edition schaffen es die meisten Spiele. Grundsätzlich haben die ja, sehr oft dieses Konzept, na, wir nehmen ein Spiel und nach ein paar Jahren überarbeiten wir das nochmal und bringen das dann in der neueren Version oder in der abgeänderten Version wieder raus. Da finde ich tatsächlich viele der neueren Generationen dann besser als die Vorgängerversion. Ne? Sei es jetzt hier Mansions of Madness, Arkham Horror und was hatten wir noch? Die ganzen Living Card Games sind ja quasi auch alles Iterationen desselben Grundprinzips. Mhm. Ansonsten wird mir spontan noch einfallen Pandemie Legacy.
Mhm. Ja.
In Verbesserung zum normalen Pandemie. Und selbst da könnte man sagen, weil das erste Mal, dass ich ja auf ein Matt Leacock-Spiel gestoßen bin, was ja einen recht ähnlichen Mechanismus hat, es war ja die verbotene Insel. Und das ja schon sehr nach dem Grundvater von Pandemie auch ausschaut, könnte man das auch noch erwähnen. Ansonsten von Carcassonne gab es ja die Around the World Serie. Mhm. Und da war zum Beispiel, weil ich jetzt gerade noch vor mir sehe, die Südsee.
Ja.
War somit die, glaube ich, die beste von denen und die genug anders macht als das Original Carcassonne, aber immer noch nah genug am normalen Feeling dran bleibt.
Ja, das war glaube ich das erste auch, ne?
Genau.
Und da hattest du denn so kleine Aufträge noch bekommen, glaube ich, wenn ich mich recht
erinnere. Genau, du musstest Waren einsammeln, um Schiffe dann zu befüllen und hast dann dadurch Punkte bekommen.
Was gab's da noch? Goldrausch, Amazonas und Goldrausch und hier dieses Stock und Stein, nee, wie hieß das? Und
Safari noch, ne?
Safari? Gab es nicht noch eins, so ein Wander-Carcassonne?
Ja.
Was irgendwie mit.
Aber das war, glaube ich, nicht offiziell Teil der Around the World Serie.
Ach so, okay. Aber das war irgendwie mit irgendeinem Wanderverein, irgendwie in Kooperation oder Bayerische genau. Landesamt für Bewegung oder irgendwie sowas. Glaube ich, entstanden, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, Kakos und Südsee ist mir auch vorhin direkt in den Sinn gekommen, als ich darüber nachgedacht habe. Aber auch zum Beispiel das Risiko Star Wars. Weil das ja wirklich kein Risikoableger in dem Sinn ist, dass er sich doch relativ weit vom Risikospielprinzip entfernt hat. Nee. Da spielt man ja so im Sinne der Originaltrilogie einen Todesstern zerstören und den Kampf um Endor austragen. Das hat mir damals ziemlich gut gefallen.
Gab auch ein Carcassonne Star Wars.
Ja.
Da musste man, glaube ich, den würfeln, wer das Gebiet denn übernimmt. Das war auch irgendwie verrückt.
Ansonsten wird mir noch gerade Time Stories einfallen, wo es ja auch dann quasi nach dem ersten Zyklus jetzt den zweiten gab, der auch radikal ja was geändert hat am Spielprinzip. Da hatten wir letztes Mal irgendwie drüber gesprochen, gefühlt irgendwie untergegangen ist, bis dann auf einmal plötzlich doch ein neuer Fall rauskam.
Diese blaue Reihe meinst du jetzt?
Genau.
Hm.
Da ist jetzt schwierig zu beurteilen, ob die jetzt besser ist.
Ja, ich glaube, da war denn die Luft auch so richtig raus aus dem System. Also die haben da ja noch ein paar Sachen dann verändert und
also die Idee fand ich gut, also auch gerade, dass man da durch so ein Kartendeck ersetzt, was man vorher würfeln musste. Und sie haben das ja auch groß aufgebaut mit so einem ganzen Szenario drumherum, was man da groß aufbauen konnte, aber dann kam halt nicht viel. Dadurch ist das wirklich so ein bisschen, versammelt. Ja,
das ist leider eingeschlafen irgendwie. Ja. Ob es nicht erfolgreich genug war, wahrscheinlich. Würde ich jetzt erstmal vermuten.
Ja, der Hype war durch, denn irgendwie so gefühlt, ne? Ich hatte ja auch den Damien-Fall, glaube ich, gespielt. So den Pilot für Staffel 2 war das doch so ein bisschen, ne?
Ja, und damit haben sie ja dann die Cavendish-Villa angekündigt oder angeteasert, der jetzt vor kurzem erst erschienen ist.
Aber auch irgendwie als zweiter Fall, glaube ich, ne? Da kam doch noch irgendwie hier dieses Hadal-Projekt oder irgendwie sowas, kam noch dazwischen, glaube ich.
Und ein Sommernachtstraum kam dann auch noch.
Ach so, das war auch schon. Okay, ich dachte, das wäre noch erste Staffel gewesen.
Nee.
Okay, krass. So, ich hätte der Thomas hat ja gesagt, er hat 3 Fragen gestellt, ne?
Ja, dann her damit.
Schneid euch an.
Manche finden ein Thema blöd, manche einen Mechanismus. Und gibt es für euch ein absolutes Hassspiel, wo ihr sagt, das würde ich niemals wieder oder überhaupt jemals spielen wollen. Und das ist ein Spiel, was ich nur meinem Feinden empfehlen würde. Ist eine schwierige Frage. Ich habe mir auch lange überlegt, was ist denn mein absolutes Hassspiel? Und ich glaube, bei mir, vielleicht werde ich jetzt auch von einigen gesteinigt, ist es der Tempel des Schreckens. Dieses Spiel, weiß ich nicht, landet bei mir einfach nicht. Ich kann damit nichts anfangen und würde es nur nicht mitspielen wollen und höchstens meinen Feinden empfehlen.
Hassspiele oder Hassmechaniken, ich hätte da eine ganze Genre, womit er mich jagen könnte, aber wer hier länger dabei ist, weiß das, glaube ich, schon. Deduktionsspiele. Ihr könnt mich damit, gerade so abstrakte Deduktionsspiele. Ich war ja mal bei Matthias irgendwann zu Gast, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich schon irgendwie über 10 Jahre her. Da musste er mir unbedingt das Spiel Code 777 zeigen. Was, nicht so gut funktioniert hat bei mir. Und ich hatte ja gerade erzählt, ich versuche jetzt immer Freitagsabend mit dem Chris zu spielen. Er hat irgendwo aufgeschnappt, dass es das Spiel Turing Machine gibt. Ich habe gesagt, Chris, das kannst du gerne spielen, nur niemals mit mir. Ich habe gesagt, nein, keine Deduktionsspiele mit mir. Nein. Und ich habe ihm dann auch nochmal irgendwie unseren Podcast empfohlen mit der Turing Machine von Sonja, wo es erklärt wurde. Und er meinte auch, ja, ist ja doch irgendwie nur ein Solospiel und hat da jetzt auch keine Lust mehr drauf. Nee, Deduktionsspiele, nee, also nein. Nein. Ja. Aber das ist ja auch allseits bekannt. Aber ich glaube, meine Gruppe würde das gerne mal spielen. Habt ihr da so eine Idee, wo ich sage so, da können sie ein bisschen rumdeduzieren, aber Arne wird jetzt nicht zu weit irgendwie getriggert. Kann ich denn irgendwie Spielleiter sein? Weil die fingen dann auch an, oh, ich würde mal gern Mastermind spielen. Da hab ich gedacht, nein, um Gottes Willen, ich nicht. Habt ihr da irgendwie eine Idee? Damit ich hier was daraus ziehe? Sonja spielt doch, glaube ich, ganz gern Deduktion, oder?
Ja.
Aber so ein Einstiegsding? Komm ja jetzt nicht mit Code 777, haben wir hier gleich einen Code. Red, red, red.
Hast du Five-Minute Mystery mal probiert?
Nee.
Das zumindest schnell gespielt. Du meinst, das kam in meinen Gruppen immer gut an.
Ist schnell vorbei, meinst du?
Nee, aber vielleicht ist das was, also das ist halt einfach eine Aufgabe, wo du dich nicht verpflichten musst, dich da irgendwie eine Stunde oder länger an den Spieltisch zu setzen.
Ich finde ja so das konzeptionell ja auch ganz cool, so hier Planet X, nee, wie heißt das, auf der Suche nach Planet X oder sowas vor zwei Jahren, war ja auch so, ich sage so, oh, vielleicht, aber dann gucke ich es mir wieder an und denke mir, nein. René, weißt du noch dieses Spiel auf der Messe mit diesem komischen Zirkel oder Geodreieck, mit diesem einen Meter großen Geodreieck? Vielleicht ist das auch so ein Spiel, ich weiß es nicht. Ja, habt ihr irgendwie was, wo er sagt, bei Sonja wissen wir es glaube ich auch.
Genau, da ist das Thema bekannt, was sie nicht mag.
Cthulhu, Sonja?
Ja, da bin ich raus.
Ein schönes Cthulhu-Spiel. Zombies. Und René?
Ich habe auch gesagt, also gerade so bei einzelnen Spieltiteln habe ich, glaube ich, am ehesten so aus den Escape Room-Krimispielen Spiele wirklich enttäuscht. Und ganz vorne mit dabei ist auf jeden Fall das Asylum, Flucht aus der Anstalt von Panini, die ja irgendwie gestartet sind mit vier Escape Room-artigen Spielen, wie ich es angekündigt habe. Und dann ist das so ein reines Suchspiel, wo man einfach nur Karten auf so ein Raster von Zahlen legt und das die Karten so lange dreht und wendet, bis man da irgendwie die richtigen Zahlen zu sehen hat.
War also das war mit wirklich mit den kaputten Puzzleteilen?
Kaputte Puzzleteile?
Oder verdruckte Puzzleteile, die nicht aneinander passen?
Nee,
oder?
Nee, das war noch was. Aber das wirklich, also es hat den Untertitel ein rasantes Suchspiel und dann hast du halt wirklich einfach einen Haufen Karten, wo ganz ein Raster aus vielen Zahlen drauf ist und dann hast du andere Karten, wo dann nur so kleine Lücken drin sind und dann musst du halt wirklich diese Karten drehen und wenden und drauflegen, damit du da die richtigen Zahlen siehst in den Löchern. Und das machst du dann irgendwie 10-mal hintereinander. Und das haben wir, versucht, aus einer Tür rauszukommen und danach haben wir es abgebrochen. Und das ist wirklich nicht häufig, dass ich Spiele abbreche, aber das hier hat einfach so gar keinen Spaß gemacht.
Ja, das Schlimme ist, das weißt du ja vorher auch gar nicht so bei, weißt du, wenn ich irgendwie jetzt sage, ich nehme jetzt ein Azul oder sowas, dann weißt du ja schon ungefähr, was dich da erwartet, so. Oder du hast vielleicht mal ein Test-Review irgendwo gesehen oder sowas. Aber bei so einem Escape-Spiel, da gehst du ja meistens ja blind rein, ne? Oder was weißt du über die Spiele, wenn du da was aufmachst?
Wenig.
Ja,
genau. Aber wie gesagt, jetzt rückblickend, da steht halt als Untertitel drauf, ein rasantes Suchspiel. Aber das war halt, die haben halt vier auf einmal rausgebracht, die alle ganz unterschiedlich funktionieren, aber alle so als Escape Games angekündigt. Und ja, dann denkst du erstmal, du erwartest auch irgendwie ein Escape Room-artiges Spiel. Ja. Und dann kommt da sowas. Das war eine große Enttäuschung.
So, René. Irgendwas Abstraktes?
Ja, ich mag keine abstrakten Spiele. Also ich habe jetzt wenig, wo ich sagen würde, oh, das würde ich nicht mit der Kneifzange anpacken. Ne, abstrakte Spiele würde ich sagen, ja, bis jetzt würde mich eher langweilen oder nicht reizen, das zu spielen. Aber es tut mir jetzt nicht weh körperlich an der Stelle. Mechanisch würde ich sagen, ja, Stichspiele werden einfach nicht meins, weil ich es nicht kann. Oder nicht gut kann. Aber wie gesagt, wo ich sage, oh, Hass, die fasse ich nicht an, die Spiele.
Ja, Hass ist halt auch ein starkes Wort, ne? Also.
Ja, aber auch, wo ich sage, da weigere ich mich, das zu spielen. Das würde ich jetzt. Nee, wüsste ich keins. Wo ich mich wirklich weigern würde, in Anführungszeichen.
drei Siebenen haben bei mir damit zu tun. Das würde ich nicht. Nein, also wirklich nicht. Das hab ich, nee. Sorry, Matthias, es tut mir leid, du magst das Spiel. Aber nein. Gut, guck mal, da haben wir den Thomas doch schon abgefrühstückt. Sonja hat gerade was zu Länge gesagt. Da erreichte uns diese Woche auch eine Nachricht. Ich spiele die mal, weil ich... der Markus.
Hallo Bretterwisser, Markus hier. Ich hoffe, dass ihr mir heute in der Frage der Woche das Zeitparadoxon der BrettspielerInnen erklären könnt. Und zwar habe ich Folgendes festgestellt. Brettspielen ist das schönste, tollste, beste Hobby überhaupt und man möchte möglichst viel Zeit damit verbringen. Auf der anderen Seite, wenn man sich Rezensionen anschaut, durchliest, anhört, wie auch immer, muss ein Spiel immer flott runtergespielt sein, angenehm kurze Spielzeit haben und schnell erledigt sein. Warum ist das so? Gefühlt ist es so, maximal eine halbe Stunde wird toleriert, dreiviertel Stunde wird schon kritisch und wenn es eine Stunde dauert, uiuiui, da brechen für manchen schon Welten zusammen. Warum darf ein Spiel denn nicht länger dauern aus eurer Sicht? Es hat den großen Vorteil, wenn ich ein Spiel spiele, das vielleicht auch mal zwei, drei oder noch längere Stunden geht. Ich muss nur einmal Regeln lernen und bin dann bis zu 4, 6, 8, 10 Stunden beschäftigt, je nachdem, was es dann ist, und muss nicht ständig irgendwie unterbrechen, um nochmal Regeln neu zu erklären und. Also, meine Bitte an euch, klärt mich über das Zeitparadoxon der BrettspielerInnen auf. Dankeschön.
Das ist auch so eine Sache, die mich auch irgendwie, wenn ich irgendwie was im Internet lese oder ein YouTube-Video so, das Spiel ist flott gespielt und schnell runtergespielt. Das finde ich einen ganz schlimmen Begriff. Also so wie Markus sagt, so, ja, das Spiel darf nicht länger wie eine halbe Stunde dauern. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist von uns Rezensenten oder
ja, Achtung, das kam ja auch direkt
Achtung, Sonja, in den Influencer.
So, ob das, aber das kam ja auch direkt in den Sinn. Ich glaube, das ist auch eher in das Problem in Häkchen, dass die halt viele Spiele spielen und besprechen wollen. Und dann ist es natürlich angenehmer, wenn es in einer halben Stunde runtergespielt ist, als ein Spiel, was 3, 4 Stunden dauert, weil da brauche ich einfach viel mehr Zeit, um da auf die gleiche Anzahl Partien zu kommen, als bei so einem kürzeren Spiel.
Die Frage ist,
Also ich glaube, man muss das auch unterscheiden. Also ich gehöre auch eher zur Fraktion, die gerne komplexere und dadurch auch längere Spiele spielt. Und ich glaube, so diese Aussagen mit flott runtergespielt bezieht sich auch schon nur auf eine bestimmte Art von Spiel, oder?
Naja, die Frage ist, was machst du halt in dieser Spielzeit? Machst du da immer was Gleichförmiges oder entwickelt sich da halt irgendwie was? Ne? Mache ich jetzt 3 Stunden lang, ich decke eine Karte auf und ziehe meinen Miepel irgendwie 1 bis 4 Felder vorwärts und das ist das alles, was ich über 3 Stunden mache. So. Dann kann man ja sagen, dass man sagt so, oh, in einer halben Stunde ist es vorbei, ein Segen so ungefähr. Ne? Mhm. Aber ich find diesen Begriff schnell runtergespielt auch ganz schlimm. Also der triggert mich auch ganz böse. Und so, ey, wenn euch das Spiel irgendwie zu lang ist, dann spielt es halt einfach nicht. Ne? Könnt ihr ja auch sagen so, ey, wenn es euch zu... Ne? Mhm. Ich meine, René und ich hatten ja auch irgendwie, als wir bei dir waren, René, zur Messe, hatten wir ja auch dieses Witcher-Spiel. Mhm. Versucht zu spielen oder angespielt, sagen wir es mal so. Da haben wir ja dann auch nach 2,5 Stunden gesagt, so jetzt ist gut und hatten irgendwie ein Drittel des Spiels irgendwie hinter uns.
Ja.
Aber da war es auch sehr gleichförmig so, ne? Und du hast vielleicht, klar wäre es vielleicht nochmal besser gewesen, wenn die Regeln fester gewesen wären, dann wären wir vielleicht schneller dadurch gewesen und es wäre eine Progression im Spiel gewesen. So, die, wo du sagst, ich werde jetzt stärker, jetzt hatte ich jetzt letztens auch wieder Arche Nova gespielt, so du baust dein Zoo weiter aus, du generierst mehr Geld, du kannst wieder mehr machen, also so eine Progression und nicht immer nur das Gleiche machen. So. Das muss ein Spiel dann halt mit sich bringen über die Zeit.
Ich denke, es hängt immer davon ab, was du denn haben möchtest. Ne? Also das mit dem schnell runtergespielt, denke ich, richtet sich ja, das sind ja meistens dann einfachere und weniger komplexe Spiele, die man schnell mal runterspielt.
Sag es nicht die ganze Zeit bei mir. Bei mir drehen sich hier die alle Fußnägel gerade so.
Mach weiter, René, mach weiter.
Nein, und das richtet sich ja eher wahrscheinlich an wenig Spieler, die das in Anführungszeichen auch nur mal so, ja, einmal kurz am Abend mal irgendwie vielleicht eine Runde oder mal eine halbe Stunde Zeit irgendwo haben und das mal spielen wollen. Ohne viel Regeln lernen zu wollen und auch in Anführungszeichen schnell zum zum Ziel zu kommen, also sehen, okay, wie funktioniert das? Da macht das mit dem schnell runterspielen vielleicht auch Sinn. Das andere ist aber, auch wenn du das Witcher spielst, also, ja, da passierte vielleicht aus unserer Sicht, so wie wir es dann da gespielt haben, nicht viel, aber es war ja auch, glaube ich, eher ein Spiel, was man mit vier Leuten spielt. Mhm. Und die Frage ist, ist das, was so in Anführungszeichen nebenbei halt läuft, unterhält sich vielleicht noch oder sonstiges? Es ist ja, wie du das Spiel auch erleben möchtest. Mhm. Immer eine Sache, ne? Jetzt zu zweit war es tatsächlich eher uninteressant, weil das Spiel da zum Beispiel damals auch aufgelegt war, man sollte sich begegnen, in irgendeiner Weise sollte auch gegeneinander kämpfen. Da du passiert
gesagt,
dann schon viel mehr.
Du wolltest das nicht. Du hast gesagt, nee, wir kämpfen jetzt hier nicht gegen.
Ja, weil ich das nicht mag in solchen Spielen.
Ja.
Ne? Deswegen aber, wie gesagt, ich bin ja auch eher derjenige, der sagt, ich setze mich an einem Abend hin und spiele ein Spiel anstatt fünf.
Ja, ja, ich sage, das ist halt so, dass wir halt irgendwie versuchen, eine höhere Durchsatz zu haben, so wie Sonja das auch sagte, so, ne? Wir wollen halt versuchen, ey, wir setzen uns jetzt hier hin und möchten halt drei Spiele kennenlernen, damit wir halt über drei Spiele reden können oder eine Meinung dazu haben.
Naja.
Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ohne jetzt jemanden da an Karren pinkeln zu wollen. Wir wissen doch selber, dass bei vielen Rezensenten das Spiel einmal angespielt wird und dann wird die Bewertung.
Oh, jetzt lehnst du dich aber weit aus dem Fenster.
Ja, das denke ich aber auch.
Ich glaube, es gibt genug, die das machen, um entsprechenden Durchsatz zu erzeugen. Und dann ist es eigentlich noch egal, ob das Spiel jetzt schnell runtergespielt ist oder ob es theoretisch 5 Stunden dauert.
Ah, ja.
Ja, deswegen.
Wie gesagt, ich mag dieses schnell runterspielen halt auch nicht. Versuch das irgendwie mal zu vermeiden. Sonja, wann hast du denn zuletzt? Oh, ich habe jetzt Captain Flip gespielt am Wochenende und das war auch sehr schnell runtergespielt, wirklich.
Captain dann, Flip?
Und dann mussten wir den zweiten Plan noch spielen. Ja. Mittlerweile, also, aber habt ihr so eine Grenze von Spiellänge, wo ihr sagt so, ey, jetzt, also ich merke so, bei 2 Stunden wird es bei mir immer so, da denke ich mir so, das ist jetzt für mich so, denn so, ich mache mal Anführungszeichen abendfüllend bei mir, in meinen Gruppen, so, wenn wir jetzt hier in Waage irgendwie zu viert spielen, dann wird vielleicht noch was gegessen, dann wird um 9:30 angefangen, dann bist du 2 Stunden, dann bist du bei 10:30, dann spielst du noch einen Absacker, dann ist es 11:30, 12 und dann ist der Abend dann auch bei uns alten Leuten dann auch schon gegessen, so ungefähr, ne? Da passt denn halt ein 4-Stunden-Spiel nicht rein. Ne, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Wann hast du Zeit für diese größeren Spiele? So, gibt ja mal dieses Twilight Imperium, ich spiele das mal 8 Stunden. Das habe ich jetzt hier auch mal erzählt, die Geschichte, dass es dieses Spiel halt gibt. Im Rahmen dieser Eclipse-Geschichte bei mir. So, ja. Ich sage, es gibt da so ein ähnliches Spiel, da spielst du halt mindestens 8 Stunden. Und das ist halt eine Sache, die halt auch viele nicht verstehen, dass es solche Spiele halt auch gibt. Oder Mega Civilization, wo du irgendwie 20 Stunden spielst. So das ganze Wochenende. Das ist.
Also ja, bei mir ist auch so maximal 4 Stunden. Da denke ich jetzt auch so an unsere Mittwochsrunde, die trifft sich um 19:30 Uhr. Meist wird erst mal ein bisschen gequatscht und ja, darf das mit Regel erklären, sollte es eigentlich nicht für länger als 4 Stunden gehen. Mhm. Einfach weil Mitternacht ist dann Ende, weil alle am nächsten Tag wieder arbeiten müssen.
Ja, aber du hättest aber doch, oder hättest du ein Problem, wenn du sagst, oh, wir treffen uns mittags, quatschen eine Stunde, essen was zusammen und starten um 13 Uhr und das zieht sich dann bis 23 Uhr.
René, was würden deine Familie dazu sagen?
Die würde sich beschweren, wenn ich das jedes Wochenende mache.
Ja, genau, das sind dann halt nur so Event, das ist dann so Eventspielen, ne? Das ist dann so Spielen als Event, wenn du sowas machst.
Also würde für mich auf jeden Fall in Frage kommen, wenn das Spiel es dann auch trägt. Also ja, wenn ich da nicht nach 3 Stunden sage, so jetzt wiederholt sich alles, dann nehme ich dem ja auch gerne am Wochenende mal die Zeit für. Aber ich meine jetzt so in der Regel, so für unter der Woche, ist 4 Stunden schon Maximum.
Ja, aber du gehst ja auch nicht in die, Herr der Ringe Trilogie rein an einem Montagabend. Da sagst du auch lieber, da starte nicht. Ich lieber mal am Wochenende und guck mir das dann an.
Hieß das nicht Trilogie?
Genau, die Triologie. Naja, wie gesagt, jeder hat halt auch seine, seine Berechtigung. Ne? Es gibt die Kundenspiele, ja, haben ja auch ihre Berechtigung an irgendwelcher Stelle. Ne? In der Mittagspause, wenn du sagst, oh, wir möchten hier ein kleines Kartenspiel mal machen, dann sollte das nicht lange dauern. Dann sollte das kein 4-Stunden-Klopper sein.
Kannst du den Arkham Horror nicht auf den Tisch bringen, meinst du?
Genau, dann sind wir kurz bevor ich das Spiel ausgepackt habe, müssen wir schon wieder die Mittagspause beenden.
Ja. Gut, haben wir das?
Nein, aber wir, ich denke noch so abschließend, dass schnell runtergespielt sollte kein Kriterium sein. Ne, sollte sein, oh, das Spiel ist lang, das ist schlecht, das ist kurz und schnell gespielt, das ist gut. Das, denke ich, sollte man einfach nur sich sagen.
Also du meinst, dass das weder positiv noch negativ ist?
Genau.
Oder
weil es muss ja auch Spiele geben, die du ganz schnell spielen kannst mal. Wo du halt dann 5-6 Runden oder wie was die Zeit hergibt, spielen kannst.
Ja, aber was ist, wenn das, wenn du denkst in dem Spiel, oh, das nervt mich jetzt hier von der, also jetzt fühlt sich das Spiel lang an. Sollte man das denn unterbinden? Ich meine, es gab ja bei Terraforming Mars gibt es zum Beispiel diese Präludium-Erweiterung, die halt einfach sagt, ey, der Spielstart wird jetzt beschleunigt. Warum gibt es denn sowas? Ne? Also, weil man vielleicht merkt, das Spiel kommt halt am Anfang nicht in Gang. So.
Genau.
Ich habe gerade eher dran gedacht, dass es ja gerade bei Terraforming Mars einfach sein kann, dass ich gehöre leider auch dazu, Leute gibt, die finden ihre Karten so toll, dass sie unbedingt alle Karteneffekte ausspielen wollen und sich aber gar nicht um die globalen Parameter kümmern und das Spielende dadurch halt einfach herauszögern. Mhm. Und wenn da keiner dabei ist, der wirklich auf diese globalen Parameter spielt, dann kann es sich halt einfach ziehen.
Habe ich zu meiner neuen Spielerin, zu Arche Nova, auch gesagt, habe ich sage, häng nicht an diesen, häng nicht an den niedlichen Tieren, bleib da nicht.
Kill your darlings.
Der Kapuzineraffe mag vielleicht niedlich sein, aber wenn er dir nichts hilft, brauchst du ihn nicht in deinem Zoo. Jetzt kommen wir wieder zur Mechanik und so, aber ja, das ist eine andere Diskussion. Ja, kill your darlings.
Arche Nova ist ja dann so ein thematisches Spiel.
Ja.
Ja. Okay, nächste Frage.
Ja. Meinst du, wolltest du jetzt nicht nochmal eine.
Das Fass wollte ich jetzt nicht nochmal aufmachen.
Gut so.
Ah, komm, bleiben wir gleich bei großen und kleinen Spielen. Nehmen wir den hier.
Und hier ist nochmal der Raul aus Karlsruhe. Meine Frage ist: Wo setzt ihr eure Grenze bei Brettspielpreisen? Also, was ist so. Ab welchem Preis würdet ihr ein Brettspiel nicht mehr kaufen? Wir merken ja, dass in den letzten Jahren alles teurer geworden ist. Wenn ich da mal reingucke, diese Vampire The Chapters, was über Pegasus rauskam, kostet einfach im Laden mal 250 Euro. Also kein Kickstarter-Spiel. Also ich weiß noch, dass ich mir damals, schon eine ganze Weile her, bestimmt 10 Jahre, ein teures Mahjong-Set gekauft habe in einem riesigen Holz-Kofferbox, also gigantisch. Das hat damals 130 Euro gekostet und ich habe wirklich lange gehadert, mir das zu kaufen. Dann einige Jahre später kam das Kingdom Death Monster, was ich mir nicht im Kickstarter gekauft habe, da wäre es billig gewesen, sondern irgendwann später nachbestellt habe für um die 400 Euro, war es glaube ich. Und da habe ich monatelang überlegt, ob ich dieses Geld investiere. Und heutzutage haut man ja mal locker 600 Euro für einen Kickstarter mit Versand und Steuern raus. Ich glaube, also die Grenzen, was man ausgeben will, ist nach oben. Habt ihr aber irgendwo, wo ihr sagt, boah, nee, also man müsste jetzt abstufen, für Spiele im Handel, da gebe ich nicht mehr als Betrag X aus oder bei Kickstarter ab Betrag X, egal wie viel Material dabei ist, das ist absurd, das würde ich nicht mehr ausgeben.
Da sind wir wieder bei einer Preisdiskussion.
Kurze Korrektur, also ich weiß nicht, wie der Raul das eben gemeint hatte, aber das Vampire's Chapters, was er eben angesprochen hatte bei Pegasus, war mal ein Kickstarter, das ist aus einem Kickstarter hervorgegangen, wird jetzt bei Pegasus aber als normale Retail-Version verkauft. Ganz kurz.
Ja, René, du bist doch unser Kickstarter-Experte. Du atmest schon schwer, weil du das ja auch zurückschraubst, glaube ich. Aber in deiner Hochzeit, hast du da auf die Preise geachtet?
Ja.
Hattest du da eine Schmerzgrenze? Oder war es einfach so, oh, ich krieg jetzt so viel Zeug, da finde ich in 300 Euro okay?
Nee, es ging mir auch nie um das Zeug, was man in Anführungszeichen bekommt. Wenn ich was, dann wollte es einfach haben, weil ich das grundsätzlich in dem Gesamtpaket cool fand. Und ich habe jetzt nicht da gesessen und gezählt, okay, das kostet 500 Euro, da sind 50 Plastikminiaturen dabei, also jede Miniatur kostet 10 Euro, abzüglich der Pappe, der Karten, das sind 500 Karten, also 1 Euro. Das habe ich nicht gemacht und das würde ich auch heutzutage nicht machen. Aber also gerade bei diesen Kickstarter-Sachen, ja, das Gesamtpaket ist wichtig, ob ich dann für mich sagen kann, das ist den Preis, ist es mir wert oder ist es mir nicht wert? Und da habe ich aber keine feste Obergrenze, wo ich sage, nee, über 500 Euro bezahle ich nicht.
Aber das habe ich immer, dieses Problem, wenn ich mal irgendwie beim Crowdfunding was unterstütze, so, da gibt es ja diese ganzen vielen verschiedenen Stufen. Und dann stelle ich mir immer die Frage, was will ich denn jetzt hier unterstützen? Unterstütze ich das Base Game? Ach, diese Würfel in schön wären ja eigentlich noch ganz nett. Hier gibt es noch gleich die schöneren Karten. Dann kommt denn noch das wieder zu. Ich glaube, das hatte ich jetzt zuletzt bei hier Burgen von Burgund, wo die neue Runde lief. Habe ich so gedacht, ach, vielleicht brauchst du das doch noch. Und dann, ja, nimmst du noch die Acrylteile dazu. Ja, eigentlich brauchst du es nicht. Oder so, wo ziehst du da deine Grenze?
Früher war es ja immer so, oh, nimm immer den All-In. Mhm. Dann ist es einfacher, später auch zu verkaufen.
Ja. Naja, das so. Hast du auch schon leidlich miterfahren, dass das manchmal nicht mehr funktioniert. Ich dachte ja, an Rum and Bones, was du da mal unterstützt und ich hier.
Nee, habe ich ja nie. Das hatte ich ja auch Gebrauch gekauft.
Ach so, okay.
Hatten wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen.
Ach, schon wieder vergessen. Alte Leute.
Genau. Nein, das habe ich aber früher auch ganz, ganz selten gemacht. Nur wenn ich dachte, oh, das ist so ein Spiel, wo mehr einfach mehr ist. Ne? Aber jetzt diese ganzen Deluxe-Tokens und sowas, das mache ich schon lange nicht mehr. Und mittlerweile gehe ich meistens natürlich hin und sage, ich unterstütze das Base Game. Und dann habe ich das in Anführungszeichen erstmal gesichert. Oder man geht tatsächlich hin und sagt, man macht diesen 1-Euro-Pledge und macht nachher im Pledge-Manager, sagt man, oh, das und das möchte ich gerne noch haben, weil es dann vielleicht mal was rausgekommen ist. Aber grundsätzlich würde ich jetzt eher sagen, das Base Game. Und wenn das Spiel so erfolgreich ist, das hat man ja mittlerweile auch gemerkt, dann kommt auch irgendein anderer Händler oder Verlag und bringt es dann nochmal irgendwie auch in einer normalen Version raus. Na, dieses, das ist jetzt, wird jetzt nie wieder rauskommen, gab es auch selten. Oder ein Kickstarter wird nochmal neu aufgelegt, wo man sagt, oh, das ist so erfolgreich gewesen, wir machen nochmal ein Crowdfunding dafür. Ich glaube, da muss man keine Angst mehr haben. Und wenn man es verpasst, naja, dann kommt nächsten Monat das nächste Projekt.
Ich weiß noch, als wir angefangen haben, hatte ich ja dann irgendwann mal das Decent, die zweite Edition gekauft. Und da hatte ich ja auch immer gesagt, so, oh, das ist jetzt meine Schmerzgrenze, 50 Euro. War dann immer so, ach, ich will das nicht, aber ich will es eigentlich doch. Und dann, ja, wie gesagt, 50 Euro, da kriegst du heute wahrscheinlich nicht mal eine Erweiterung für Decent oder sowas. Aber da haben sich die Preise, glaube ich, ganz schön verschoben. Gerade wenn du jetzt irgendwie, wie war es, das Rainbow Six, was jetzt ausgeliefert wurde, wurde denn irgendwie, wenn du alles haben wolltest, wo du nochmal bei Music Games nochmal nachplätschen musstest und dann irgendwie das bei 600-700 Euro rausgekommen ist bei dem Ganzen. Oh, da denke ich mir auch, so viel kann man es wahrscheinlich auch gar nicht spielen, um das wertzuschätzen. Klar ist das ein idealer Wert, wo du sagst, ey, jetzt habe ich das gebackt, das gibt's jetzt nie nochmal. Also bei Music Games sieht das wirklich schlecht aus, dass das nochmal kommt.
Ja, aber es ist auch ein bisschen der Verlag, der da.
Ja, das ist halt nochmal ein Sonderfall, aber gerade weil die sich da irgendwie verkalkuliert haben. Aber wenn ich mir so überlege, ich habe hier ein Spiel für 600 Euro.
Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist ja, es zwingt dich ja keiner. Ne? Genauso wie es den Manni von nebenan, keiner zwingt, sich den fetten Manta irgendwo hinzustellen.
Das sagst du dem Impulskäufer, ja?
Ja, dich zwingt auch keiner. Außer du selbst vielleicht.
Ja, außer ich selbst, ich weiß.
Ja, und wenn ich sage, das ist es mir wert und das ist mein Hobby, dann kauft man sich das halt. Und man sollte ja grundsätzlich vor jedem Kauf sich überlegen, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten? Wenn ich dafür dann einen Monat nicht zu essen kriege, war die Entscheidung wahrscheinlich einfach schlecht.
Ja, aber
500 Euro für ein Brettspiel auszugeben.
Zum Glück bin ich nicht so ein Kickstarter-Opfer. Sonja, hast du irgendwie eine Grenze?
Ja, also bei Kickstarter bin ich ja sowieso nicht so aktiv.
Aber du
ich
hast
hatte
das,
auch mal 50 hast, Euro gesagt.
Du hast das Wonderlands War gekauft. Mhm. Mit oder ohne den tollen Chips?
Ohne.
Okay. Aber da bist du halt auch bei knapp dreistellig. Ich weiß jetzt nicht, was der erste Preis war.
Nee, also bei mir ist tatsächlich 100 Euro so eine Grenze, wo ich ganz, ganz hart überlegen muss, ob ich darüber gehe. Hm. Und also auch also ab 50 wird schon, wo ich mir gut überlegen muss. Wobei ich bin natürlich in der privilegierten Situation, dass ich durchaus Rezensionsexemplare von Verlagen bekomme. Hm. Ich denke jetzt gerade an so ein Marrakesch. Da kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich bin jetzt Stefan Feld-Fan, ich hätte es sehr gerne spielen wollen, inwiefern ich da bereit gewesen wäre, da wirklich einen dreistelligen Preis zu bezahlen. Oder ob ich nicht dann doch auf die Essential Edition gewartet hätte, von der man ja anfangs nicht mehr wusste, dass sie kommt. Lässt sich jetzt halt schwer beurteilen, weil ich das Spiel eben bekommen habe. Aber eigentlich ist 100 schon so eine Grenze. Also ich habe mir ja zum Beispiel eine wundervolle Welt, habe ich mir dann nachträglich die Spieleschmiede, diese Big Box mit allem drum und dran geholt, für knapp 100 Euro. Und das war aber schon so eine Grenze, wo ich sage, viel höher würde ich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht gehen wollen.
Ja, ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich auch so eine Grenze. Obwohl es jetzt ja auch sehr viele Spiele gibt, die so diese 150 anpeilen. Ne? Also das Too Many Bones oder sowas, das liegt ja da irgendwie, ich weiß nicht, dieses Binding of Isaac war, glaube ich, auch über 100 bei Pegasus, wenn ich mich nicht ganz irre. Also es gibt da auch schon so einen Markt, ne, wo so diese, ich sag mal, hochpreisigeren Spiele gibt, ne? Aber ich glaube,
zum Beispiel die Vita Lacerda-Spiele, die reizt mich schon, ich würde sie gerne mal kennenlernen. Aber da haben mich bisher die Preise immer von abgehalten. Das ist halt, wo ich sage, ich möchte es irgendwo mal mitspielen. Und wenn ich dann ein Spiel finde, wo ich sage, ja, das finde ich so gut, dass ich bereit bin, den Preis auszugeben. Aber da ich bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, das irgendwo mitzuspielen, lasse ich da erstmal die Finger von.
Vor allem die Lacerda-Spiele sind auch nicht mal eben schnell runtergespielt, ne?
Richtig.
Ja, aber es ist und bleibt ja ein Luxusartikel.
Ja,
das Ganze. Frage. Und die Frage ist halt, kaufe ich mir halt, bin ich jemand, der ein Sammler ist, der 500 Spiele zu Hause haben möchte? Da wird es schwierig, wenn jedes 500 kostet. Oder suche ich es mir ausgewählt aus und habe halt vielleicht nur 20 Spiele zu Hause. Aber dafür ist dann halt auch mal eins dabei, was halt deutlich über 100, 200 Euro geht.
Nee, ich meine, man kann das ja auch analog setzen zu, ne, Sonja ist hier in dieser Fußballwelt irgendwie unterwegs. Und bei den, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, Ultras wahrscheinlich nicht. Aber da hast du mir ja auch irgendwie neulich mal erzählt, dieses Groundhopping, was es da halt gibt. So viele Stadien wie möglich besuchen. So, das ist ja auch so eine Sache, wo man sagt so, ja, kann man machen, aber ist halt auch teuer. Ne? Oder,
ja, klar.
Oder René sagte vorhin gerade den Manni mit seinem Manta so. Deswegen so.
Ja, aber Sonja, was kostet denn so eine Jahreskarte?
Beim Fußball?
Genau.
Ich glaube, ungefähr 360 Euro habe ich jetzt für die Saison bezahlt.
Wir reden so, aber von der zweiten Liga, ne?
Wollte gerade sagen, wahrscheinlich so Erstliga-Vereine wahrscheinlich nochmal ein paar Euro mehr.
Kommt drauf an, manche sind dann ja auch, haben einen Großsponsor, wo es dann vielleicht sogar ein bisschen günstiger wird. Nee, aber es ist ja nicht nur, sind halt nicht nur die Heimspiele. Also gerade wenn du viel auswärts fährst, das geht halt auch ins Geld. Mhm. Die ganzen Spritkosten oder Bahnkosten, irgendwie musst du ja dann die Spielorte erreichen. Das läppert sich auch zusammen.
Na, und da würde ich auch zum Beispiel sagen, über, weiß ich nicht, 200 Euro für einen Fußball im Jahr auszugeben, pff. Nö, danke.
Hattest du mit, Sonja, hattest du mit Fußballfans mal so eine Diskussion über wie viel Geld lässt du in Brettspiele versus wie viel Geld bleibt beim Fußball? Ich meine, du fährst ja, oder eine Zeit lang bist du ja auch viel auswärts gefahren. Ich glaube, das hast du ja jetzt gesagt, es kommt jetzt nochmal irgendwie 2, 3 Spiele.
Ja, es ist jetzt wieder ein bisschen mehr geworden, es ist zwischendurch aber abgeflacht, weil ich mir mittlerweile einfach denke, setze ich mich jetzt in irgendein Fortbewegungsmittel und fahre mehrere Stunden zum Spielort, gucke dann 90 Minuten Fußball, um dann wieder nach Hause zu fahren. Gerade wenn ich selber am Steuer sitze, kann ich in der Zeit halt nichts anderes machen. Und im Zug ist es jetzt auch nicht so, dass, also wenn du zum Fußball fährst, dann nimmst du da jetzt auch nicht unbedingt ein Kartenspiel oder so und nutzt die Zeit im Zug in Häkchen sinnvoll.
Half-Pint Heroes.
Oder bleibe ich halt zu Hause, mache mir einen schönen Tag, spiele ein bisschen was, guck dann das Spiel, das Fußballspiel leider nur im Fernsehen, was natürlich sehr viel weniger Spaß macht als live im Stadion. Aber ich kann halt die Zeit, die ich sonst für An- und Abreise nutze, irgendwie mit Brettspielen verbringen.
Ja, aber vor,
und das
vor,
ist momentan so eine Abwägung.
Vor 10, 15 Jahren hast du das wahrscheinlich noch anders gesehen.
Richtig, da gab es halt nur Fußball und da wurde alles andere erstmal untergeordnet.
Deswegen, also man muss halt überlegen, was ist einem wert oder wie bin ich, wie viel, ne, wie René sagte, habe ich das Geld?
Und möchte ich es dafür ausgeben?
Tut das Not? Oder kann ich in mein Spieleregal gucken und denken, ach ja, ich könnte auch nochmal Seven Wonders Architect spielen. Ist auch ein gutes Spiel. So ungefähr. Ne? Also ist ja meistens auch nicht so, dass man, okay, ich rede jetzt wieder von unserer Warte, aber ich glaube, viele Spieler haben auch Spiele zu Hause, wo man wieder denkt so, ach, das könnte ich auch mal wieder spielen. So, ne, dieses, ich brauche es eigentlich nicht. Also ich bin da, wie gesagt, der ganz falsche Ansprechpartner. Wenn ich mir irgendwie was, ne, dann denke ich mir so, ah, das wäre noch mal cool und das wäre noch cool. Aber rational gesehen ist es eigentlich dumm, weil ich mir denke so, ach ja, Champions of Midgard könntest du mal wieder spielen. Oder ach, so eine Runde Heat wäre auch mal wieder geil. Oder dies oder das. Und dann kommt aber trotzdem wieder das neue blinkende Spiel irgendwie aus dem Regal, die Neuheit. Und dann wirst du wieder geinfluenced. und dann wirst du halt auch mitreden können, so, ne? Das ist bei mir halt ganz schlimm. Also ich bin da wirklich sehr anfällig für und ja.
Ja, und es gibt ja noch andere Hobbys, wo du auch als Außenstehender denkst, mein Gott, wie viel Geld investieren die denn da? Guck dir so Actionfiguren-Sammler an. Mhm. Die, weiß ich nicht, so He-Man-Figuren oder so kaufen, die dann in 3 Versionen gekauft werden. Einmal für, dass sie im Karton, im Schrank irgendwo bleiben. Einmal im Blister drin im Regal und einmal ausgepackt im Regal. Wo du denkst, okay, ich kann mit meinen Spielen theoretisch, auch wenn ich es vielleicht zeitlich nicht schaffe, aber theoretisch nochmal was tun. Sie bringen mir einen Zeitvertreib, aber für die Leute ist es einfach toll. Die sind halt dann Sammler und finden es einfach toll und geben dafür ihr Geld aus.
Ja.
Eine Tante von mir hat Barbie-Puppen gesammelt und das ganze Wohnzimmer stand voller Barbie-Puppen, die alle eingeschweißt waren und natürlich niemals ausgepackt werden durften. Es war für mich ganz schlimm als Kind, bei ihr im Wohnzimmer zu sitzen, weil ich nicht verstehen konnte, wie man so viele Barbie-Puppen haben kann und sie einfach eingepackt in den Schrank stellt.
René, ich überlege gerade, ob deine Figuren ausgepackt sind. Ich glaube schon.
Ja, sind sie. Weil ich kein Sammler bin.
Du bist ein Ansammler.
Ich habe genügend Krempel rumstehen, aber ich bin kein Sammler, der jetzt auf irgendeine Wertsteigerung in irgendeiner Art und Weise hofft.
Das wird ja auch so ausgenutzt. Ne? Ich meine, Sonja hat vorhin Panini genannt. Panini ist es ja nicht mehr, aber es gibt ja auch das Fußball-Sammelheft zur EM. Ne? Sonja, hast du dich damit mal beschäftigt?
Nee, habe ich nicht.
Weißt du, wie viele Karten du brauchst mittlerweile?
Will ich, glaube ich, gar nicht wissen.
Über 700, damit es voll ist. Und die gibt es dann auch, ne, wie bei Star Wars Unlimited, auch noch in 3 verschiedenen Versionen. Irgendwie in Foil und Hyperspace Foil oder irgendwie sowas. Also das ist kompletter Irrsinn. Haben sie auch gedacht, so, das kriegt kein Kind mehr voll. Ne? Also ich hatte halt auch bei mir irgendwie hier meinen Kleinen mal gefragt, weil früher war halt so Panini-Album zur WM oder EM war so ein großes Ding. Ne? So, das tauscht man auf dem Schulhof und habe ich ihn mal gefragt, ob Kinder sowas haben. Also es gibt wirklich ein paar Kinder in der Schule, die natürlich dieses Tops-Album, ist es mittlerweile, haben. Aber ich habe ihn bisher erfolgreich davon abhalten können, da irgendwie Geld zu investieren. Aber vielleicht ist das auch eine Erfahrung, die man in der Kindheit gemacht haben muss. Ne? So dieses Sammeln und Tauschen und aber halt über 700 Karten. Und dann stimmen die Hälfte der Kader sowieso nicht, weil die, naja, egal. Das ist eine andere Diskussion. Gibt es einen Zeiglaun-Köster-Podcast, den ihr euch mal dazu anhören müsst.
Ja, aber nochmal zu Brettspielpreise. Mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, ich habe gerade für fast 60 Euro eine spieloffensive Wundertüte gekauft.
Von Spielen, die du sowieso wahrscheinlich schon zu Hause
die Hälfte der Spiele zu Hause haben werde, aber einfach, weil ich diese Überraschung mag. Und ich mag Wundertüten und deswegen kaufe ich sie jedes Jahr wieder. Einfach, weil ich mich überraschen lassen möchte und mir denke, vielleicht ist doch das eine Spiel dabei, was ich sonst, weil es so unterm Radar geflogen ist, verpasst hätte, was aber eigentlich ganz cool ist. Ja.
Ja, das ist auch.
Bei anderen Spielen sage ich, ist mir 60 Euro zu viel. Für die Wundertüte gebe ich sie dann aber wiederum gerne aus, weil ich es mir halt einfach momentan leisten kann und es mir den Spaß wert ist.
Weißt du was?
Halt die Überraschung.
Weißt du, was ich mal mit dieser Wundertüte gemacht habe? Ich hatte die auch bestellt. Und dann war meine Post zu spät. Oder war ein Tag später und es war schon. Bitte? Was? Schüttelst du schon den Kopf?
Ich ahne, was da kommt. Du hast es nicht angenommen, zurückgehen lassen.
Ich habe die Annahme verweigert. Ja, ich weiß.
Nee, also da bin ich ja auch fair und sage, okay, ich lasse mich auf das, auf die Überraschung ein und dann muss ich halt auch schauen, was ich damit mache, wenn ich doch viele Spiele doppelt habe. Ich habe diesmal schon vorher im Freundeskreis rumgefragt, ob Leute bereit wären, da auch Spiele abzunehmen.
Mich hast du nicht gefragt.
Ja, weil ich weiß, dass ich dich da auch nicht fragen brauche.
Wieso? Vielleicht gibt es da ja was, was ich haben möchte.
Dann können wir nächste Woche nochmal sprechen.
Ich bin also kein Freund. Oder hätte ich da hätte ich eine spannende Frage gleich im Anschluss. Ich spiele die mal, die passt gerade so gut.
Hallo, liebe Bretterwisser, lieber der Arne, liebe die Sonja, lieber der René. Mal wieder eine Frage der Woche. Und zwar möchte ich von euch wissen, sind die Menschen, mit denen ihr spielt, auch eure Freunde? Das zielt darauf ab, diese Menschen nur reine Spielpartner oder Partnerinnen sind oder ob es auch Menschen sind, mit denen ihr sonst was macht. Also habt ihr so Spielerunden, wo es wirklich nur die Verbindung über das gemeinsame Hobby gibt? Also ich meine jetzt auch nicht auf alle eure Spielrunden bezogen, sondern gibt es sozusagen diese, ich spiele mit den Leuten, habe sonst nichts mit denen zu tun? Oder ist das auch immer so der Freundeskreis und das Spielen ist so eine von vielen Sachen, die man miteinander macht? Finde ich mal irgendwie ganz nachdenkenswert, weil manchmal hat man ja wirklich so Kontakte, wenn man dann die Stadt wechselt, merkt man, aha, bis auf den Brettspielabend gab es da nichts. Und manche, mit denen hält man dann auch Kontakt und denkt, ah ja, da ist doch irgendwie mehr. Und genau. Das ist so der Hintergrund der Frage und außerdem ist es natürlich wieder ein Eintrag in die große Challenge, bei der noch immer das Mysterium besteht, was es zu gewinnen gibt. Und vielleicht können wir das ja auch noch ins Spiel umwandeln. Ich glaube, es gibt eine Baggerfahrt durch die Eifel. Viele Grüße aus Hamburg, der Florian.
Jetzt. René, in der Eifel kennst du dich ja aus, ne? Hast du schon,
ja.
Hast du schon den Baggerfahrer? Schon?
Oh, da kann man viele tolle Sachen mal in der Eifel machen.
Gibt es auch eine Baggerfahrt?
Auf jeden Fall.
Über den Laacher See.
Über wird schwierig mit dem Bagger. Vielleicht durch.
Und durch. Immer ausbuddeln, dass er ausläuft, genau. Oder sowas. So, sind eure Mitspieler eure Freunde?
Ja.
Ich hasse alle.
Zum Großteil ja.
Teils, teils, würde ich sagen. Also ich habe da schon Bekanntschaften, die sind durch das Spielen zustande gekommen und mit denen mache ich bisher auch nicht viel anderes, als mich mit ihnen zum Spielen zu treffen.
Okay.
Einfach, weil es sich nicht ergeben hat. Aber gut, ich bin jetzt hier auch in Braunschweig fest verwurzelt, die Spielegruppen sind alle hier oder hier in der Nähe. Dann trifft man sich halt mal im Supermarkt oder im Stadion beim Fußball. Man unterhält sich dann schon, also, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich als Freunde bezeichnen würde oder eher als gute Bekanntschaften. Mhm. Und dann gibt es natürlich den größeren Anteil an Spielgruppen, der halt aus Freundschaft entstanden ist. Aber auch da ist es vieles entstanden aus Interesse, gemeinsam zu spielen. Und dadurch, dass man sich dann vielleicht regelmäßig trifft, ist da eine Freundschaft eher daraus erwachsen.
Klar, du hast ja erstmal so eine Basis, ne, auf dem beide unbekannte Personen erstmal drauf aufbauen und dann entwickelt sich da was. Ich bin ja auch regelmäßig irgendwie in Göttingen zum Spieleabend gegangen. Da würde ich jetzt ein paar würde ich als Freunde bezeichnen, aber ein paar würde ich auch sagen, ja, mit denen brauche ich jetzt außerhalb dieses Spieleabends jetzt nichts anzufangen. Klingt jetzt ein bisschen hart, oder? Aber ja. Mit denen spielt
man. Nein, muss man ja auch nicht. Es ist ja auch auf der Arbeit hast du ja auch Leute, mit denen kannst du zusammen arbeiten, aber wo du auch denkst, privat muss ich die nicht haben.
Mhm. Ja.
Aber meistens spielen wir halt hier im Freundes-
ja.
und Familienkreis. Und da ich jetzt nicht derjenige bin, der dauernd groß auf irgendwelche offenen Spieletreffs geht, beschränkt es ja tatsächlich auf Freunde und Bekannte. Ne? Das ist jetzt natürlich auch ein fließender Übergang zwischen Freunde und Bekannten. Aber es sind immer Leute, mit denen ich auch sagen würde, auch mit denen kann ich auch andere Sachen machen.
Ja. Hm. Manche Sache möchte ich mit anderen Sachen. Naja, ist egal. Ich rede mich hier nur sonst im Kopf und Kragen. Hier, deswegen.
Wir sind nichts anderes gewohnt.
Das ist wohl wahr. Ah, so. Wen nehmen wir denn noch? Haben wir noch Zeit? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, ne?
Danke schon.
Oh, dann schalten wir nochmal nach Karlsruhe.
Hallo, hier ist schon wieder der Raul aus Karlsruhe und da ist mir doch glatt noch eine Frage eingefallen. Gibt es ein Spiel, das ihr in eurer Kindheit gespielt habt und es bis heute noch spielt? Oder andersrum, es heute auch noch gut findet? Also ich zum Beispiel habe als Kind sehr viel Maulwurfskompanie gespielt und finde das heute noch richtig super und habe es auch schon mit meiner Tochter und mit meiner Frau öfters gespielt. Habt ihr auch so ein Spiel in eurem Schrank, was immer noch auf den Tisch kommt?
Nö.
Ja, nicht, nee.
Ich glaube nicht. Irgendwas aus der Kindheit.
Ja,
So spontan.
Kinderspiele finde ich jetzt schwierig.
Also ich muss ja also sagen, mein Lieblingsspiel als Kind wirklich war das Spiel der Spiele, wo man halt so ein, das ist ein Laufspiel und dann kann man verschiedene Aufgaben erledigen. Da gab es irgendwie einen kleinen Billardtisch, Kegel, die man umschmeißen musste und auch Buchstabenkarten und mehrere verschiedene Wortspiele. Das habe ich immer noch in sehr positiver Erinnerung. Leider habe ich das Spiel nicht mehr, beziehungsweise mein Vater findet es im Elternhaus auch nicht mehr. Von daher habe ich gar nicht die Möglichkeit, es zu spielen. Ich habe sehr positive Erinnerungen dran. Ich hätte auf jeden Fall Bock, das sofort mit irgendjemandem zu spielen. Aber wenn ich es noch hätte, würde es wahrscheinlich auch nicht häufig auf den Tisch kommen. Das ist, glaube ich, einfach eher so die verklärte Kindheitserinnerung.
Sonja, du bist ja noch nicht so bei Mastodon unterwegs, aber da gibt es den Christian Siekendick, der sammelt MB-Spiele.
Okay.
Der sammelt alte MB-Spiele und postet immer, wenn er irgendwie was Neues findet und postet immer sein Regal und das ist so krass, diese alten, irgendwie so ein Kojak-Spiel von MB auf Deutsch, so weißt du, so diese ganzen alten Spiele. Ich hatte ihn auch schon mal angeschrieben, ob er mal Lust hatte, in die Sendung zu kommen, aber halt leider verneint. Fände ich auch ein sehr spannendes Thema gefunden, weil diese alten Spiele, du bist da, doch bei Mastodon bist du da aber auch. Musst du mal gucken, der postet da immer oder ich schicke dir mal den Link oder dann kannst du dir mal alte MB-Spiele in irgendwie ein Regal angucken. War so absurd und total krass, was es da alles gab. Aber
René wollte gerade was sagen.
Ja, ich habe ja in Anführungszeichen mir das Hero Quest wieder bestellt. Weil ich diese Kindheit- oder Jugenderinnerung, ist ja mehr Jugenderinnerung, noch dran habe. Ich habe es bisher nicht gespielt. Ich kann also nicht sagen, ob es das einhalten kann, was es verspricht, oder ob es tatsächlich nur Nostalgie ist.
Naja, es wird jetzt ja anscheinend aber auch ordentlich gepflegt, ne? Also
ja, es hat immer noch seine Fanbase.
Das meine ich und glaube auch nicht so. Ja. Ne, Erweiterungen kommen da ja auch
raus. Erweiterungen kommen regelmäßig raus. Also tot ist es nicht.
Untot.
Aha.
Also, ja, ich weiß nicht, wie da jetzt so die. Aber sonst würde man ja keine Erweiterung machen, so, ne? Das muss ich ja doch irgendwie auf irgendeiner Fanbase. Ich hatte neulich auch gesehen, bei Rocket Beans haben sie das auch gespielt. Also, es scheint da echt so eine harte Fanbase immer noch für das Spiel. Es scheint immer noch so diesen Nostalgiefaktor zu haben, ne?
Ja, und es besticht halt auch ein bisschen durch seine Einfachheit, ne?
Ja, genau. Im Vergleich jetzt zu den heutigen Spielen, so, ne?
Genau.
Meinst du, Hero Quest ist schnell runtergespielt?
Nein. Ich glaube, es kann sich auch ganz schön ziehen, weil es ja immer noch, die haben ja von den Regeln damals nicht viel verändert oder so gut wie gar nichts verändert, immer noch ein Spiel ist, wo du würfeln musst, wie weit du laufen kannst.
Ja, aber würdest du da rangehen, dann würdest du aber auch sagen, oder dann würden wahrscheinlich ein Großteil der Fans sagen, ja, nee, das ist nicht mehr mein Hero Quest, ne? Das musst du wahrscheinlich einfach da drin haben. Ob das jetzt krumm ist oder halt nicht mehr elegant oder nicht mehr zeitgemäß, steht auf einem anderen Blatt.
Wahrscheinlich. So. Aber ob das tatsächlich nach hinten losgegangen wäre, kann man nicht sagen. Man hat es halt nicht gemacht, aber ja. Es hätte ja auch positiv umgehen können. Sagen so, okay, wir nehmen so das eine, was wirklich heutzutage man nicht mehr machen sollte, und ersetzt das durch einen entsprechenden Mechanismus. Es ändert ja nicht viel, aber man hat es halt einfach nicht gemacht. Man wollte halt das so rüber retten von früher. Ist ja auch okay. Und zur Not gibt es ja immer noch die Hausregel.
Die lautet?
Wie kann ich eine bestimmen? Also ich kann ja sagen, es sind immer 6 Felder und nicht 2W6.
Ach so, ja. Ja.
Ja.
Ja. Ich überlege, ich suche immer, oder ich müsste es eigentlich mal kaufen, im Wald, da sind die Räuber. Kennt das jemand? Das hat die als Kind.
Ja, das haben wir uns, ich weiß gar nicht, ob es noch da ist oder ob du das irgendwann mal mitbekommen hast.
Nee, das wäre mir aufgefallen, weil dann wäre das wahrscheinlich bei mir gelandet oder hätten wir es bestimmt einmal gespielt.
Weil, das haben wir mal uns auf der, oder meine Tochter hat das auf der Messe erwürfelt. Okay. Wir wurden angesprochen, konntest du für, weiß ich nicht, 1 Euro, konntest du 2-mal würfeln oder 5-mal würfeln und hast bei irgendeiner Zahl hast du das Spiel dann gewonnen.
Hast du das noch?
Ich könnte mal nachgucken.
Guck mal bitte nach, das interessiert mich. Wahrscheinlich ist es ganz schlimm, aber ich glaube, wir haben das damals auch nie richtig gespielt. Aber ich würde das nochmal spielen wollen. Und Mausefalle.
Das von der Sendung mit der Maus.
Mhm, genau. Da gibt es sogar ein HAL 9000 Review dazu. Nee, das ist ein anderes. Oder hieß das Räuberwald? Ich weiß es gar nicht. Nee, dann ist es, glaube ich, wahrscheinlich ein anderes. Nee, im Räuberwald. Oh, Reich der Spiele schreibt, war ein mäßiges Brettspiel. Oh je. Naja. Ich muss das, glaube ich, doch mal suchen und in meine Kindheitserinnerungen zerstören. Aber ist auch gut. Raul hatte ja gesagt, irgendwie, ja, Maulwurf Company aus seiner Jugend. Ich weiß noch, als wir so Teenager waren, da war das, glaube ich, gerade neu. Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird nicht besser. So, wen nehmen wir denn noch? Wir hätten noch ein paar, habe ich noch. Ich schmeiß noch mal einen. Wenn wir den schon mal hatten, dann meldet euch. Ich hoffe, ich habe die alle immer sauber raussortiert.
Hallo liebe Bretterwisser, hier ist mal wieder der Seepilot mit einer Frage der Woche. Letztens kam die Diskussion auf, wie denn Spieledesign sein sollten. Und zwar am besten im Hinblick auf die erste Partie oder vielleicht sogar die ersten 15 Minuten der Partie. Da sollte das Spiel zünden. Da sollte man wissen, was man tun muss, was man für Möglichkeiten hat. Denn ansonsten besteht die Gefahr, wenn es dort eben nicht zündet, dass das Spiel eben nicht mehr auf dem Tisch landet und nicht mehr gespielt wird, weil es eben so eine große andere Auswahl gibt. Also eigentlich muss das Spiel am Anfang zünden. Auf der anderen Seite gibt es ja auch genügend Spiele, die einfach so ein bisschen eine Einarbeitungszeit brauchen, die aber dann, gerade wenn man sich ein bisschen einarbeitet, ein tolles Spielerlebnis bieten, einfach weil sie diese Einarbeitungszeit brauchen. Und deswegen ist meine Frage, wie seht ihr das? Braucht ihr Spiele, die sich von Anfang an gut anfühlen, bei denen ihr wisst, was ihr tun müsst? Nicht perfekt spielen, aber bei denen ihr zumindest wisst, was das Spiel von euch möchte. Oder seid ihr auch mal bereit, die ein oder andere Partie, 2, 3, 5, zu investieren, um erst dann wirklich zu wissen, was das Spiel von euch möchte, aber dann auch mit entsprechenden Möglichkeiten hinterher. Das war meine Frage für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
Ja.
Arne.
Wie soll ein Spiel...
Kurz oder lang?
Was, lang? Du willst... Ach so, wie soll ein Spieledesign... Da sind wir wieder bei dieser Längendiskussion, ne?
Also, ja, aber was ist für dich wichtiger? Ist es wichtig für dich, dass es schnell zündet oder bist du bereit, die Arbeit zu investieren?
Nee, ich hatte heute hatte ich ein altes Hunter und Kron Video gesehen und da hatten sie auch irgendwie einen Spruch von dem Chef von Splotterspain irgendwie zitiert und da haben, wo der soll wohl gesagt haben, wenn du ein Spiel nicht in der ersten Runde verlieren kannst, wieso sollst du denn die erste Runde überhaupt spielen? Also muss ein Spiel gleich sofort loslegen und alles auf den Tisch kommen oder muss dir die erste Viertelstunde so diesen Einstieg ermöglichen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sonja?
Ja, das ist vielleicht auch wieder die Rezensentensicht. Ich bin durchaus bereit, auch wenn ein Spiel in der ersten Partie gar nicht zündet, es nochmal zu spielen und zum Beispiel so ein Spiel wie Veil of Eternity, wo ich sage, ich habe da jetzt, ich weiß nicht, wie viele Partien gespielt und ich habe immer das Gefühl, ich bin einfach zu blöd für dieses Spiel. Okay. Im Sinne von, mir gelingt es nicht, da irgendwie Kombinationen sinnvoll auszuspielen. Ist wahrscheinlich auch dieses Problem, Kill Your Darlings, ich möchte zu viele Karten ausspielen, stellen einfach fest, okay, wir spielen maximal 10 Runden, ich kann nur maximal 10 Karten auslegen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es jetzt keine Rezensionsexemplare wäre, ich es nicht berichten wollen würde, ob ich dann sagen würde nach ein, zwei Partien, nee, komm, ist nicht meins, ich schmeiße es in die Ecke. Oder ob ich dann ebenso bereit wäre, die Zeit aufzuwenden und das Spiel vielfach zu spielen, um zu schauen, ob ich da nicht doch noch dahinter steige. Auf der anderen Seite mag ich aber auch Spiele wie zum Beispiel Nukleum, wo ich zumindest und viele andere auch erstmal ein, zwei Partien brauchen, um überhaupt das Gesamtgebilde zu verstehen, wo es dann aber so ab der dritten Partie richtig Spaß macht. Obwohl man auch dann noch daneben liegen kann mit den Aktionen, die man auswählt und früh merkt, okay, das wird diese Partie nichts. Dann aber trotzdem Anschluss zu haben, okay, ich versuche jetzt noch das Beste rauszuholen und in der nächsten Partie das dann einfach nochmal versuchen, besser zu machen.
Ja, da kommt dann halt so dieses Ding von wegen so, ey, es hat mich jetzt nicht begeistert, so. Wie gesagt, sind wir wieder in dem Problem, was wir vielleicht haben, so die Schränke sind immer voll. Ich habe jetzt keine Lust, eine zweite Partie in ein Spiel zu investieren. Wenn die Gruppe halt schon sagt, so, das hatte ich jetzt bei dem Knowledge zum Beispiel, da haben die gesagt so, ey, nee, damit brauchst du mir jetzt nicht mitkommen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion.
Ja, wie bist du denn selber dazu eingestellt?
Zu was?
Würdest du in einem Spiel dann sagen, ich erkenne vielleicht ein Potenzial, aber ich brauche noch ein, zwei Partien, bis ich drin bin?
Nee, das muss schon von vorne wegknallen.
Also du bist eher so der Erste, in den ersten 15 Minuten muss es dich packen.
Ja, ich glaube schon, ja. Bei mir ist es dann halt so, wenn es mich dann nicht packt, dann kriege ich schlechte Laune und dann wird es nicht besser. Also so dieses... Dann kommt wieder Grumpy Arne, Agro Arne und um die Ecke. Das muss schon schnell irgendwie losgehen.
Na, also ich würde schon immer vermuten, also wenn man das Potenzial erkennen kann, oder wo ich denke, oh, das könnte was werden, dann wäre ich definitiv dazu bereit, auch einem Spiel mehr Einarbeitungszeit zu geben.
So, würdest du jetzt nochmal das Spiel The Witcher, die alte Welt spielen mit mir?
Wahrscheinlich nicht, nein.
Warum nicht?
Weil es mir nicht gefallen hat.
Warum nicht?
Weil es zu viele Elemente gab, wie zum Beispiel, dass dann Spieler gegen Spieler kämpfen müssen, die mir einfach so nicht zugesagt haben, von den Mechaniken her. Mhm. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es nicht am ersten Mal zugänglich genug war für mich. Das wäre jetzt, wenn ich sage, ah, okay, jetzt habe ich die Regeln verstanden, dann kann ich es nochmal spielen. Wäre jetzt bei dem Spiel, würde mir das nicht weiter, mich nicht weiterbringen, weil ich denke, na, das Spiel an sich hat mir jetzt an der Stelle nicht gefallen.
Aber vielleicht.
Aber zum Beispiel, sagen wir mal hier, Earthbound Rangers, wo ja viele irgendwie das Problem haben, irgendwie ruckelt der Start bei dem Spiel. So, nach einer Viertelstunde ist man noch nicht drin in dem Spiel. Man muss so die erste Partie erstmal gespielt haben, um zu erkennen, okay, so funktioniert das, so verschieden sind die Begriffe. Aber dem Spiel an sich würde ich das auch durchaus zugestehen.
Ja.
Da würde ich sagen, nee, das hat jetzt in der ersten Viertelstunde nicht funktioniert. Mache ich nicht. Nee. Das wäre jetzt nicht der Weg, den ich da wählen würde. Ich würde sagen, okay, ich kann erkennen oder ich möchte auch, dass es mir vielleicht gefällt. Ich riskiere noch mal eine Stunde mehr oder noch eine Partie mehr dran zu hängen, um dann zu sehen, ah, jetzt habe ich es, jetzt ist den Groschen gefallen und jetzt komme ich ins Spiel rein. Würde ich definitiv machen.
Tue ich mich schwer mit, ja. Weil ich dann wieder denke, ach, du hättest was anderes, was, also, ja, dann will ich es halt mögen wollen, so ungefähr, ne? Ich gucke gerade, ob ich irgendwie spiele, wo ich sage, ey, das wollte ich mögen, aber es hat dann auch nicht funktioniert. Da gibt es bestimmt bei mir auch einiges.
Ich glaube aber, was da ganz wichtig ist, ist, dass es tatsächlich ja entsprechend Rezensionen und sowas gibt, die dir sagen, halte länger durch.
Ja.
Versuch dich in in das Spiel reinzufuchsen, weil dann wird es nachher ganz toll. Wenn du es einmal diesen Punkt überschritten hast, wo es dann die Regeln sitzt und alles mögliche, dann wird das Spiel toll. Weil ich glaube, viele haben dann manchmal nicht die Lust oder auch die Zeit zu sagen: das erste Spiel war jetzt aber Käse. Möchte ich das jetzt nochmal spielen? Da sagst du zum Beispiel nein. Wenn aber jemand vielleicht da wäre und sagt so, okay, in der ersten Partie läuft das nicht so rund, weil die Leute die Regeln nicht kennen, aber in der zweiten Partie wird es schon besser. Dann hast du vielleicht nochmal den Anhaltspunkt zu sagen so, okay, dann gebe ich dem Spiel nochmal eine zweite Chance und versuch's dann nochmal. Ja, und da ist halt diese Rolle von so Rezensenten oder Influencern, so wie die Sonja, entsprechend wichtig. Na, wenn die zum Beispiel jetzt auf Sonja bezogen, sagt hier, dass das Escape Room Spiel zieht sich am Anfang etwas.
Ja, aber die spielst
wird
ja
aber nicht nachher mehr. Ein nicht. Grandioses Ende. Na, da lohnt sich auch am Anfang das durchgestanden zu haben. Dann würde ich vielleicht sagen, ah, okay, das ist am Anfang vielleicht nicht ganz so prickelnd, aber gegen Ende kommt ein großes Finale, das holt das alles wieder raus. Super. Ist ja bei einem Film oder bei einer Serie genau dasselbe. Na, natürlich bei einer Serie kannst du sagen, so, oh, die erste Folge war aber kacke, gucke ich nicht weiter.
Star Trek's Next Generation, die ersten drei Staffeln sind eher so, meh, danach wird's gut. 60 Folgen.
Ja, aber wenn du dann sagst, wenn es jemanden gibt, der sagt, oh, ja, die erste Folge war tatsächlich nur so der Aufbau, schau dir die nächsten zwei an und dann weißt du, ob es dir wirklich gefällt oder nicht.
Und dann wird in der vierten Folge wieder alles über den Haufen geworfen. Wir sprechen demnächst nochmal, ne?
Genau. Also von daher, ich gebe Spielen auch gerne mal Zeit, um zu wirken.
Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn Spiele, also gerade wenn ich irgendwelche asymmetrischen Sachen drin habe oder ich habe verschiedene Optionen, die ich irgendwie zu Beginn wählen muss, wenn es da so für die Erstpartie Empfehlungen gibt, wo man starten kann. Auch wenn das vielleicht manchmal dazu führt, dass sich dann nicht komplett anfühlt oder also es ist halt immer so ein schmaler Grat zwischen, ich bekomme Unterstützung, um besser reinzukommen, zu ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zu wenig Entscheidungsspielraum. Mhm. Grundsätzlich begrüße ich das aber, dass man halt in der ersten Partie nicht so ganz aufgeschmissen ist und überhaupt so ein paar Anhaltspunkte hat, an denen man sich langhangeln kann und dann später erst nicht in das vollständige Spiel mit vollkommen eigenen Entscheidungen zu spielen.
Ja, sind wir wieder bei Impuls und So, wollen wir noch einen Rausschmeißer machen?
Ja,
mit einem schönen Gedanken nochmal rausgehen.
Hallo, liebe Bretterwisser. Noch eine Spezialfrage für die Fragen-Sonderfolge. Stellt euch vor, der kleine fliegende Zauberer Kamex, wer kennt ihn nicht aus den Super Mario Bros. Spielen, kommt angeflogen und verhext euch in die Welt eines Spiels hinein, in der ihr dann vielleicht auch sogar mit eurer Familie bis ans Ende eurer Tage leben müsst. Welche Welt und von welchem Spiel wäre das? Wo würdet ihr euch am wohlsten fühlen? Ich habe das natürlich auch selbst für mich überlegt und ich glaube, ich würde entweder The Pursuit of Happiness wählen oder aber ich würde mich in die Welt von Emissionen hineinversetzen lassen, denn das ist ja unsere Welt nur mit klimatechnischem Happy End. Ich bin gespannt auf eure Antworten, ob ihr dann unter den Dungeon Pets landet oder wo auch immer. Freue mich auf eure Antworten. Bis dann, Florian aus Hamburg.
So, René, greif dir mal irgendeinen Kickstarter raus aus Conan.
Puh, in welche Welt möchte ich? Also wenn ich meine Große jetzt fragen würde, die würde sagen Harry Potter.
Okay.
Das ist gerade angesagt.
Ich dachte Dinos.
Ja, auch noch, aber
Dino Harry Potter, der mit der Brille.
Dino Harry Potter. Bei vielen Spielen, die ich so habe, wird es echt schwierig zu sagen, da möchte ich mit meiner Familie. Puh, weiß ich nicht.
Ach, so eine schöne Runde, so eine schöne Akropolis. Weißt du, du hast so schöne Stadtteile, alles irgendwie in Weiß gehalten. Die Militärgebäude sind am Rand, du baust einen Garten in Ebene 1 und in Ebene 2 und da ist der Markt, der da gelb vor dir liegt. Ist auch noch nicht so verkehrt. Oder du gehst schön zum Fahrradrennen gucken, ne? Gehst gucken, wie der Rouleur und der Sprinter an dir vorbeiziehen im Pulk, im Windschatten bei Flamme Rouge, die da über das Kopfsteinpflaster dödeln. Ist auch schön. Schöne, oder Heat, ne? um in der Welt zu bleiben. Schöne 60er Jahre Formel 1 Welt mit den knatternden Kisten. Nicht so dieses Formel 1 Ding von heutzutage, sondern einfach so diese alten Jackie Stewart und sowas. Fällt mir jetzt so spontan ein. Sonja?
Ja, ich überlege schon die ganze Zeit.
Irgendwas mit Schafen.
Genau, ich bin eher bei was Dörflich, obwohl ich ja schon bewusst in die Stadt gezogen bin, weg vom Dorf. Würde es mich da vielleicht eher dann doch wieder irgendwo, wo Schafe leben, hinziehen.
Sheep and Thief.
Dorfromantik.
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 Das wäre doch was. Alles friedlich.
Fährt noch eine Eisenbahn durch die Gegend.
Genau, Schiffchen auf dem Fluss.
Gibt es da Schiffe auf dem Fluss? Weiß ich nicht. Soweit habe ich das, glaube ich, nicht gespielt.
Du wirst schon Flussteile entdeckt haben, da gibt es nämlich Punkte für.
Ja, aber gibt es da auch Schiffe?
Ja, sind so kleine Bötchen drauf.
Ach so, ja, soweit habe ich noch nicht geguckt. Mag das Spiel nicht, dem habe ich keine. Doch, den habe ich 2 Chancen gegeben. Noch mal irgendwie so Everdell oder sowas. Ich gucke gerade mal. Terraforming Mars, Abenteuer auf fremden Planeten.
Mit der Familie.
Ja, kennst du nicht die Serie oder den Film Lost in Space? Obwohl, nee, das ging nicht so ganz gut.
Das ging nicht gut aus, glaube ich.
Oder sind wir wieder bei Arche Nova, gehst in den Zoo.
Ja, aber willst du da leben?
Es gibt Leute, die müssen da arbeiten.
Ja, aber leben. Du im Gorilla-Käfig.
Eine Woche lang nicht rasieren, dann passt das schon. gibt gerade nicht so. Ja, dann musst du natürlich hier so, Sonja, hier eine schöne Runde Cascadia, irgendwie so schöne weite Hügel und weite Landschaften und Lachse, die durchs Weizenfeld schwimmen. Mhm. Sind doch auch schön.
In den kleinen Bächen, die man einfach auf dem Plättchen nicht sieht, weil das so rausgesucht
ist. Ach so, quasi in den Trecker, in den Treckerspuren. Schwimmen die Lachse bergauf. Ah. Ja. Oder hier, Botanicus ist doch gerade das neueste Ding.
Schön. Ja, da könnte ich nicht leben mit meiner Heuschnupfen- und Pollenallergie.
Ach so. Cetirizin hier irgendwie noch. Alchemisten, die noch schnell ein Cetirizin zusammenbasteln, damit du da hingehen kannst. Und dann schläfst du ein. Ah ja. Gibt's denn noch für schöne Welten? Hier, Tiere von Ahorntal. Da gab es sogar Brettspiele im Spiel. Kannst du auch Brettspiel mit dem Biber, nee, mit dem Waschbären spielen? Nee. Ich guck mir ein Fahrradrennen an, so. Und dann fahre ich eine Runde mit dem Auto. Um die Rennstrecke. Ist für mich das gleiche
Universum. Dachte, mit dem Fahrrad.
Ist für mich das gleiche Universum. Was?
Dachte, du fährst dann mit dem Fahrrad eine Runde.
Nein, ich guck da nur zu. Das geht dann so einmal so und dann sind sie hier durchgefahren. Weißt du? Als es früher war die Niedersachsen-Rundfahrt gab, ne? Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Wir sind ja auch mal durch meinen Ort durchgefahren, wo ich gewohnt habe. Und dann stehst du da, guckst jetzt an und dann geht es aber und dann sind sie durchgefahren, dann sind sie fertig.
Das hatten wir auch mal bei rund um Köln.
Ja. Ja, da fahren sie nicht einen Kreis? Nee, fahren sie nicht. Ne?
Nein.
Es gab mal in Hannover die Nacht der, oh Gott, wie hieß denn das? Lange Nacht der Fahrräder oder sowas. Da sind sie dann so 100 Runden gefahren um irgendwie das neue Rathaus oder sowas. Da siehst du den dann halt auch mal öfter. Aber so normales Radrennen ist ein bisschen uninteressant. Deswegen finde ich immer ganz lustig, wenn ich die ganzen Leute irgendwie bei der Tour de France oder sowas, die denn da irgendwie stundenlang stehen. Obwohl, da läuft ja dann auch die Werbekarawane vorne weg, aber das war bei der Niedersachsen-Rundfahrt in den 90ern nicht so.
Da gab es nicht so viel Werbung. Ist
der Almecker-Bollerwagen vorne weggefahren. Gut. Habt ihr noch was? Ansonsten würde ich...
Nö.
Diese Sendung. Nö. Also ich habe jetzt noch zwei, drei, aber da muss ich erst noch mal hören, was da gesagt wurde. Da habe ich schlechte Notizen gemacht, irgendwie schlechte Dateien benannt, deswegen.
Kommt. Haben wir noch ein bisschen was für die nächste
Folge. Ja, von Dirk ist was heute gekommen oder die Tage gekommen, das kommt auf jeden Fall, das passt halt besser in die nächste Sendung. Denn Sonja, was machen wir denn in der nächsten Sendung?
Wir orakeln. Was denn dieses Jahr Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres für diese Sachen nominiert werden könnte. Und
Renés,
was vielleicht auch gewinnen könnte.
Renés Angstfolge.
Ja, ich werde würfeln.
Würfeln. Und ich habe immer...
Wobei meine Listen aktuell noch recht lang sind. Ich musste auch noch das auf 3 zusammenstutzen.
Ich habe immer Angst, wenn wir zurückblicken auf das, was wir letztes Jahr gesagt haben. Das ist viel, viel aufregender. wie schlecht wir letztes Jahr waren. Aber das, ja, da müssen wir zu stehen, ne?
Na klar.
Genau, aber wenn ihr auch euren Senf nochmal dazu beitragen wollt, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170544443. Bitte bis zum, was habe ich gesagt, was haben wir gesagt, 16.?
Mhm,
16. Uhr. So gegen 12 Uhr. Ich mache das ein bisschen, also wer jetzt um 12.05 Uhr was schickt,
raus.
Der darf auch nochmal, weil der kriegt auch nochmal ein Plätzchen, aber ich muss die dann ja auch alle nochmal irgendwie Ton anpassen und ein bisschen schick machen und ja. Also schickt uns eine WhatsApp und haltet euch ein bisschen kurz, aber wir sind schon gespannt. Ich bin schon gespannt auf die, wie hieß sie, Jessie mit ihrer Tochter.
Mhm.
Und mal gucken, ob der Ralf auch was schickt. Obwohl, der ist jetzt ja auch Konkurrent, habe ich gehört, ne?
Ist er?
Ja, ist er. Ja, ja. Wir haben unsere Hörer zu Konkurrenten erzogen, das geht so nicht.
Ah.
Du sollst nie keinen anderen weiteren Brettspiel-Podcast neben uns haben, oder wie war das?
Ja.
Guti, ich gehe jetzt noch ESC gucken. Nein, das mache ich am Samstag. Und zieh mir eine Glitzer-Boxershorts an.
Oh je.
Hauptsache nicht die eng anliegen.
Ja, doch, natürlich. Denkst du denn? Alles klar. Guti.
Alles klar. Bis nächste Woche.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.